job. Keine Slippen. Wir lieben dieses Feeling. Geiler Job. Geiles Leben. Ich freue mich auf mein Team.
Willkommen bei Geiler Job, Geiles Leben. Dein Podcast für berufliche Veränderung, Gründung, Führung und Zusammenarbeit. Du spürst, es ist Zeit für Veränderung. Du willst mehr Klarheit, mehr Sinn und mehr du selbst im Job sein? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Diana von Qubida und wir begleiten Menschen auf dem Weg zu einem Berufsleben, das wirklich passt. Freu dich auf echte Erfolgsgeschichten, Coaching-Impulse und praktische Tipps rund um Bewerbung, Selbstständigkeit, moderne Führung und Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Denn Arbeitszeit ist Lebenszeit. Schön, dass du da bist. Heute ist Lela bei mir zu Gast. Lela ist mit 22 Jahren aus Georgien nach Deutschland migriert, sagt man das so?
Als Au-pair gekommen, ja. Ich hatte am Anfang noch nicht vor, hier zu bleiben. Ne? Die Migration erfolgte später.
Okay, da merkt man direkt, dass ich manchmal echt verunsichert bin, wie heißt das denn so wirklich? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Geiler Job, Geiles Leben. Mit Lela möchte ich heute über das Thema Migration nach Deutschland sprechen und wie man hier beruflich Fuß fasst. Lela ist selbst einen sehr erfolgreichen Weg gegangen bisher und du hast noch vieles vor. Und um andere Frauen und Menschen einfach, die vielleicht nach Deutschland kommen oder auch irgendwo anders hin, vielleicht mal auswandern, zu ermutigen, einfach die Ziele zu verfolgen und sich treu zu bleiben und ja, mutig voranzuschreiten, das war so die Motivation, dich heute einzuladen und mit dir hier darüber zu sprechen. Erstmal schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank, liebe Diana. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, vielleicht steigen wir so direkt ein in das Thema. Was war so das Herausforderndste, als du hier in Deutschland ankamst? Und du warst Au-pair-Mädchen.
Genau, richtig. Ich bin mit 22 nach Deutschland gekommen, dann relativ in einem Monat oder so dann 23 geworden. Die größte Herausforderung für mich war, dass ich die Sprache nicht konnte. Also ich habe nur Basics gelernt und so bin ich dann nach Deutschland gekommen. Und für mich war das erste Mal, dass ich überhaupt geflogen bin, dass ich überhaupt meine Familie verlassen habe sozusagen und in ein anderes Land gegangen bin.
Oh Gott, ich krieg gleich
Gänsehaut. Genau. Ich bin zum ersten Mal überhaupt geflogen. Ich saß noch davor nie in einem Flugzeug und ich habe gar kein Deutsch gekonnt sozusagen. Die Familie war einverstanden, dass wir am Anfang mit Englisch miteinander kommunizieren. Und daher war jetzt mein Deutsch, sag ich jetzt mal nur Hallo, wie geht's dir um dich, wie ich heiße, aber mehr auch nicht. Und das war die größte Herausforderung für mich, habe ich auch am ersten Tag gedacht, als ich dann am Flughafen damals in Hamburg angekommen bin, dass ich diese Menschen nie verstehen werde, als ich zum ersten Mal Deutsch gehört habe. Aber lustigerweise, meine Gastfamilie erzählt, dass ich gleich am ersten Tag irgendwie so viel gesprochen habe und so viel über mich und meine Familie und mein Land gesprochen habe, dass das vorige Au-pair nie in einem Jahr geschafft hat. Und ich frage mich, wie ich das geschafft habe.
Auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Deutsch, wahrscheinlich okay. Auf Deutsch, ja.
Man merkt ja immer, wie wenig Worte man braucht, um sich zu verstehen. Ja. Also wenn man selber eine andere Sprache spricht. Es sind ja manchmal mit so einzelnen Vokabeln und Körpersprache,
ja, und
Mimik,
ich glaube,
und Gestik kann man so viel kommunizieren, wenn man sich verstehen will. So,
auch, ne? Die Kultur und die Atmosphäre und wahrscheinlich auch dieses auch zeigen, wie willkommen der Mensch ist. Ne? Und das wahrscheinlich die Familie hat mir so gleich gezeigt, ich bin hier willkommen, werde ich hier aufgenommen.
Ich bin immer zwischendurch unruhig, ob die Aufnahme läuft und muss ich immer einmal mich noch vergewissern. Das war dieser Moment, sorry.
Sehr schön, alles gut, ist auch wichtig, dass ich jetzt hier nicht umsonst rede. Nein, alles gut. Mach das ruhig, wenn du das Gefühl hast. Genau, und das ist das, was mir wahrscheinlich sofort gezeigt hat. okay, egal wie du bist, egal was du kannst, egal wie gut du oder schlecht du Deutsch bist, du bist hier herzlich willkommen. Und das ist auch mein ganzes Leben, seitdem ich hier in Deutschland bin, merke ich sofort, wenn ich irgendwo in einen Raum reingehe oder in eine Gruppe zu Menschen. Das ist das Wichtigste.
Ja. Ja, da hast du auf jeden Fall dann damals einen guten Start gehabt, glaube ich. Ja. Und das ist ja auch schon mal die halbe Miete, aber ich finde es unheimlich, also ich habe das so richtig gefühlt, oh Gott, ich fliege in ein fremdes Land, ich fliege zum ersten Mal, ich verlasse meine Familie. Ich habe wirklich gerade mehrmals Gänsehaut bekommen, als du das erzählt hast, weil ich dachte so, wow, das ist echt aufregend. Hat mich erinnert an eine Sprachreise, die ich mal gemacht habe nach Barcelona, alleine mit meinem großen blauen Samsonite-Koffer. Und es war auch so aufregend damals für mich, so ganz alleine so eine Reise zu machen in ein anderes Land. Und es war aber auch so eine richtig coole Zeit.
Ja, absolut.
Ja, und dann warst du ein Jahr Au-pair, so ganz klassisch ein Jahr. Und wie hast du dann weitergemacht?
Genau, ich war, obwohl man ja in Georgien, wo ich ja herkomme, auch eine stereotype Einstellungen über Deutsche oder Deutschland hat, wahrscheinlich, das ist aber auch normal, vieles hat sich nicht bewahrheitet. Ich habe dann vieles gesehen, was mich sofort beeindruckt hat oder einige Sachen, wo ich gesagt habe, okay, ist ein bisschen anders. Daher hatte ich jetzt auch nicht so großen Kulturschock. Vor allem, ich habe mir gedacht, okay, das Erste, was wichtig ist, Deutsch lernen, weil ich das sofort gemerkt habe, wenn ich hier mich integrieren möchte, wenn ich die verstehen möchte, wie Menschen leben, was sie machen, was bringt mich weiter, ist wichtig, die Sprache zu lernen. Deswegen habe ich dann auch mir wirklich viel Mühe gegeben, Sprache zu lernen. Die Familie hat mich auch sehr unterstützt und mit Kindern, ich hatte 3 Kinder, Au-pair-Kinder, lernt man das auch ganz schnell.
Spielerisch.
Genau, absolut. Dass ich zu der Idee gekommen bin oder zu den Gedanken, mir gefällt es so sehr hier. Ich identifiziere mich oder ich kann meine Stärken hier gut einbringen. Das war sofort sichtbar für mich. Ich habe gesehen, wie Kinder gelobt werden, zum Beispiel für ihre gute Arbeit, wenn sie dann auch zum Beispiel Aufgaben wie selbstständig ihre Aufgaben erledigen und so weiter. Und dachte, das gefällt mir, ich möchte hier bleiben. Und da habe ich angefangen zu gucken, welche Möglichkeiten es gibt. Ich habe in Georgien schon studiert, Journalismus und Musik, und dachte, ach, eigentlich sollte das einfach sein, wenn ich die Sprache gut gelernt habe, in Berufsleben zu starten. War aber leider nicht so, weil meine beiden Studien wurden hier leider nicht anerkannt. Sofort mit diesen strukturellen Herausforderungen konfrontiert worden bin. Und da habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Und dann war ich in einem Bildungsministerium, habe ich gezeigt, dass ich zu Hause sehr gute Noten, sehr gute Abschlüsse hatte. Und da hat die sehr nette Mitarbeiterin mir sozusagen diese Möglichkeit gegeben, erst ein Studienkolleg zu absolvieren. Das ist so eine Überbrückungsprogramm sozusagen, da auf dem Niveau von deutschen Abitur zu kommen, um studieren zu dürfen können. Und so bin ich dann nach Berlin gezogen, um dann zu studieren. Dann habe ich erstmal Bachelor-Studium absolviert in Wirtschaftswissenschaften. Dann habe ich berufsbegleitend Master absolviert in Marketing und Vertrieb, weil ich nebenbei oder ich habe dann in einem großen Unternehmensberatungsunternehmen dann gearbeitet habe, Vollzeit, und deswegen auch nebenberuflich ein Masterstudium, und später habe ich dann auch nebenberuflich promoviert.
Ah ja, wow. Also du kannst vieles parallel auf jeden Fall und scheinst auf jeden Fall eine Menge Energie zu haben.
Ja, es ist tatsächlich so, dass manchmal ich dann auch nicht die Möglichkeit hatte, schon in meiner Kindheit oder in meinen Jugendzeiten etwas auszuwählen, sondern ich musste etwas machen, was da war. Mhm. Und du hast einfach gar keine Chance. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin in den 90er Jahren ja groß geworden, wo in unserem Land etwas wirtschaftlich, ökonomisch ja dem Land nicht so gut ging. Ich bin in Armut aufgewachsen, wie auch vielleicht 90% der Bevölkerung. Und da hat man nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, nehme ich jetzt den Weg rechts oder links, sondern musst du einfach geradeaus laufen und das Beste daraus machen, was es gibt. Und das hat mir auch geholfen, diese Möglichkeiten in Deutschland zu entdecken, was es gab, und die auch zu nutzen.
Ja, das ist so ein schönes Beispiel, was du sagst. Also natürlich nicht so schön, dass es da so viel Armut war, Aber die Ressource, die sich daraus entwickelt, ist ja, ich kann mich auch mit wenig zufrieden geben, ja. Oder ich habe gar nicht so hohe Ansprüche oder ich nehme halt, ne? Also andere sind halt wählerisch die ganze Zeit, stehen sich selber im Weg und dies ist noch nicht gut genug und das ist nicht gut genug und gehen dadurch nicht weiter. Ja. Und so andersrum hat man dann, sage ich mal, mit wenn man wenig hatte, dann braucht man auch vielleicht automatisch gar nicht so viel zum glücklich sein, weil man auch weiß, wie es ist, halt wenig zu haben.
Ja, ne? Absolut. Das ist ein wichtiger Punkt. Nicht immer meckern zu wollen, sondern auch dankbar zu sein. Mhm. Also da hat man ein besonderes Dankbarkeitsgefühl. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, je mehr ich mich dann weiterentwickelt habe und auch berufstechnisch auf diese Karriereleiter weitergekommen bin, wurde mir auch ja immer, ob direkt oder indirekt ja auch immer zurückgemeldet, ihr Ausländer, jetzt ich übertreibe ein bisschen, aber er muss ja dankbar sein, dass ihr überhaupt hier seid. Mm. Und egal, ihr solltet jetzt keine höheren Ansprüche haben. Mm. Und da habe ich gemerkt, okay, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, generell, normalerweise bin ich ein sehr dankbarer Mensch für alle Möglichkeiten, was mir angeboten werden. Aber dieser Weg war ja nicht umsonst. Wenn ich irgendwo für etwas, wenn ich jetzt meine Ansprüche sich auch natürlich weiter erhöhen, weil ich mich weiterentwickle, bedeutet ja nicht, dass ich jetzt trotzdem da sitze und für nichts dann belohnt werden möchte. Und dann, wo ich angefangen habe, da zu reflektieren und auch das zurückzumelden, nein, Moment mal, ich möchte ja mehr Gehalt, weil ich ja auch schon inzwischen 2 Studien absolviert habe, weil ich dieses Projekt ja erfolgreich umgesetzt habe, weil mein Deutsch sich verbessert hat, weil ich jetzt kompetenter bin. Und da habe ich auch gesagt, okay, jetzt muss ich auch was dazu sagen. Und das ist auch, was ich auch anderen mitgebe, beide Seiten, ob jetzt jemand migriert ist oder derjenige, der hier aufgewachsen ist. Ja, Dankbarkeit ist gut, aber man muss auch diese Grenzen kennen.
Ja, das ist wichtig. Das ist wichtig vor allen Dingen, weil wenn ich mir vorstelle, ich entscheide mich, in einem anderen Land zu leben und wirklich dorthin zu ziehen und da auch zu sagen, das ist jetzt mein Land, in dem ich leben möchte, dann soll das ja auch zu Hause sein. Ja. Und dann möchte ich nicht die ganze Zeit behandelt werden, als wenn ich ein Gast bin, der ja irgendwie dankbar sein kann, dass er hier sein darf.
Ja.
So,
ja,
also das erzeugt schlechte Gefühle. Was ich gut fand, gerade war, dass du gesagt hast, was du gleich am Anfang, also ich muss die Sprache lernen. Und das ist wirklich so etwas, was ich merke und auch nicht verstehen kann. Also Sprachen lernen ist ja unterschiedlich herausfordernd auch für Menschen. Ne? Für manche ist es sehr schwer. Und ich finde aber, dass es für Migration wirklich das Wichtigste ist. Weil wenn wir gut zusammen leben wollen, dann brauchen wir Verbindung. Und was bringt Verbindung? Kommunikation.
Absolut.
Ja, wenn wir uns verstehen wollen, verstehen nicht nur im Sinne, wir hören uns, sondern auch miteinander gut auskommen, dann hilft uns einfach Sprache und Kommunikation dabei. Und wenn ich nicht in der Lage bin, die Sprache des Landes zu sprechen und gut zu kommunizieren, dann ist das einfach ein riesen Blocker. Und wenn ich manchmal höre, auch durch unsere Arbeit, wir begleiten ja auch Langzeitarbeitslose teilweise, und ich höre, dass dann Kinder anrufen, weil die Eltern, die sind seit 20 oder 30 Jahren in Deutschland und sie können nicht dieses Gespräch selbst führen, dann bin ich manchmal wirklich geschockt und frage mich, wie kann das passieren? Ja, also das ist wirklich schade. Also ja, für alle, ja, die Sprache nicht sprechen, werden das wahrscheinlich gar nicht hören. Aber wenn, ich sag mal so als Tipp, dass alle die vielleicht auch Menschen, die nach Deutschland kommen, unterstützen wollen auf ihrem Weg einer erfolgreichen Migration, einfach auch wirklich zu motivieren und auch zu unterstützen zu sprechen. Also ich weiß selber, wie viel Hemmung ich immer hatte, auch Englisch zu sprechen früher. Gerade wenn ich auch mit Muttersprachlern zusammen war. Und irgendwann hat jemand zu mir gesagt, Diana, wenn du nicht mit mir, der war aus England, wenn du nicht mit mir jetzt sprechen würdest und ich verstehe dich super, wir könnten einfach nicht miteinander reden, weil ich kann keine andere Sprache. Und es war für mich so ein Wendepunkt, tatsächlich so ein Wendepunkt in Verbindung mit Sprache und Fremdsprache, zu sagen, es braucht ja wirklich so viel, um sich zu verstehen, und alles andere ist ja immer nur wieder so der Perfektionist in dir.
Ja, nein, man darf nicht perfekt, also wenn es um die Sprachen geht, wirklich, das wichtig ist, viel sprechen, egal welche Fehler ich mache, und man braucht natürlich schon ein unterstützendes Umfeld, was jetzt gleich nicht lacht und lieb gemeint auch korrigiert, weil sonst woher soll ich dann wissen, ob ich jetzt richtig etwas ausspreche oder das, gibt es auch viele Anekdoten, also lache auch immer noch über mich selbst, wenn ich jetzt irgendwas falsch ausspreche oder einen Akzent habe, das ist auch nichts Schlimmes. Wichtig ist allerdings, weil die Sprache ist ja auch nicht nur wirklich diese, was ich sage, sondern auch nonverbale Kommunikation, und ich dadurch kann ich auch verstehen, wie Menschen denken und was vielleicht dann auch beim Verhalten, wie sie das meinen und so weiter. Und das sehe ich auch in meiner Arbeit, und deswegen sage ich auch öfters, weil ja diese Sprache zu lernen und zu sprechen hängt natürlich auch viel von Menschen selbst an, ab. Aber es ist so, dass Menschen, wenn sie nach Deutschland kommen und ob jetzt sie Integrationskurse machen, irgendwas, wollen sie natürlich auch selbst sprechen. Aber wenn sie dann jahrelang, sie suchen nach dem Job, nichts finden und ein, zwei Jahre wieder in ihrer Community, in ihrer Sprache sprechen, dann verlernen sie auch dieses Gesprochene. Und deswegen möchte ich auch den Organisationen zum Beispiel auch mitgeben in meiner Arbeit, dass es wichtig ist, auch bei Menschen, wenn sie jetzt zum Beispiel sehen, sie haben gute Qualitäten sonst, haben sie gute Abschlüsse oder fachlich passen sie gut und vielleicht Deutsches nicht unbedingt noch nicht so gut sprechen, trotzdem sie dabei zu unterstützen, zu einzustellen und on the job, weil da kann man im Büro oder auf der Arbeit die Sprache besser lernen und das ist dann genau die Sprache, was man dann auch braucht. Und da sollte daran nicht scheitern, wenn jetzt jemand fachlich oder menschlich gut passt, an der Sprache da Abstriche zu machen.
Das stimmt. Und du hast ja gesagt, so man hat auch schon dann vorher was über Deutsche gehört und wie Deutsche sind. Was war denn dein Vorurteil über Deutsche? Oder was ist so aus georgischer Sicht vielleicht, was ist so typisch deutsch, was man vielleicht komisch findet? Das finde ich ja immer ganz amüsant. Ja.
Ich glaube, ich hatte tatsächlich mit dieser Einstellung nach Deutschland gekommen, dass ich mich gar nicht von anderen Stereotypen beeinflussen lassen habe, und finde ich gut jetzt aus dieser Perspektive, weil ich hatte nicht mal Deutsch in der Schule. Mhm. Ich hatte nie vorher irgendwas mit Deutschen oder mit deutscher Sprache gemacht. Und was ich so immer von anderen gehört habe oder anderen Au-pairs, die schon in Deutschland waren, Deutsche wären eher kalt und nicht so gastfreundlich wie bei uns ist zum Beispiel. Oder sie würden ja eher sehr, nicht so kollektivistisch, sondern eher jeder ist in seiner eigenen Familie, genau. Und so etwas hat man immer gehört.
Stimmt, und auch, finde ich. Also wenn man so jetzt über alles denkt, dann fallen mir auch sofort Kulturen ein, wo ich denke, wow, da ist viel mehr Zusammenhalt, da ist viel mehr Miteinander und weniger Gegeneinander.
Ja, ich glaube, das liegt aber auch an der Sozialisation, vielleicht an der Historie und auch daran, dass Deutschland ist ja ein individualistisches Land, und ich finde das auch gar nicht schlimm daran, dass Kinder schon zum Beispiel seit Kindheit an lernen, selbst zum Beispiel wie Dreijährige schon ihre Schuhe zum Beispiel zusammenschnüren können oder selbst, weiß ich, den Teller in die Küche bringen, und jetzt nicht bei uns in Georgien vielleicht teilweise schon Erwachsene mit ihren Eltern zusammenleben und sich dann von Eltern zum Beispiel helfen lassen und solche Sachen. Das mochte ich selbst zu Hause auch gar nicht, ehrlich gesagt. Und habe ich da viele Parallelen, als ich hierher gekommen bin, gesehen, was mich auch bei mir zu Hause mehr gut gefallen hat, zum Beispiel Pünktlichkeit, diese Verantwortung zu übernehmen und nicht unbedingt auf meine Eltern oder von meinen Eltern abhängig war. Das hat mir immer gut gefallen, aber ich weiß auch, dass Eltern zum Beispiel selbst dann irgendwie beleidigt sind, wenn du jetzt mit 18 oder 20 sagst, so, ich will jetzt aus der Familie ausziehen und mein eigenes Leben fühlen, weil sie sich dann sofort, was haben wir falsch gemacht? Warum bist du nicht bei uns? Und hier ist zum Beispiel so etwas auch ganz normal, dass dann Kinder oder Jugendliche schon mit, wir haben auch selber Babysitterinnen, die im Alter von 17 selbstständig arbeiten, ihr Geld verdienen. Das hätte ich mir auch gewünscht, als ich junger Mensch war. Gab es natürlich bestimmte Sachen, was mir jetzt nicht so gut gefallen haben oder wo ich gesagt habe, das passt jetzt mir nicht so. Und das war, glaube ich, in meinem Fall der Knackpunkt, wo ich mit mir selbst offen war und gesagt habe, das ist von meiner Kultur, was ich gerne beibehalten möchte, das ist, was mir in dieser neuen Kultur gut gefällt und alles andere muss ich zur Seite schieben, weil das sind nur die Sachen, die mich weiterbringen und es ist in mir auch diese Transformation ganz schnell passiert. Aber ich glaube, weil ich das selbst wollte und ich mir einfach auch diese Chance gegeben habe.
Ja, voll schön. Und vielleicht nochmal zu dem, was du dann auch gemacht hast. Also du hast ja gesagt, du hast in der Unternehmensberatung gearbeitet und dann hast du noch promoviert. Zu welchem Thema hast du dann promoviert?
Ich habe zum Thema Unternehmensgründungen von Frauen promoviert. Also mein Schwerpunkt war eher prekäre Umfelder, zum Beispiel wirtschaftlich-kulturelle Umfelder, wie zum Beispiel Georgien, also Transformationsländer nennt man. Aber finde ich, diese Erkenntnisse kann man sehr gut auch in den Ländern wie Deutschland zum Beispiel ganz, ganz gut nutzen, wenn man mit zugewanderten Menschen zusammenarbeitet und generell auch verstehen möchte, wie Menschen in anderen Kulturen und anderen Ländern, wie zum Beispiel in Georgien, sozialisiert sind. Wie denken sie? Wie schaffen sie zum Beispiel Value, also Mehrwert zum Beispiel? Was ist für sie wichtig? Weil meine Erkenntnis war aus dieser Dissertation, dass zum Beispiel Erfolg wird ja nicht nur finanziell definiert, sondern viele Frauen müssen viele kulturelle Barrieren überwinden. Und das ist nicht immer einfach. Und wenn sie das geschafft haben, das ist schon ein großer Erfolg.
Ja, du hast das aber auf jeden Fall geschafft hier mit deinem Durchzug, würde ich mal sagen, weil bei dir geht's immer nur nach oben, glaube ich.
Vielen, vielen Dank. Das war ja auch nicht immer einfach. Das ist, glaube, wichtig zu wissen oder auch darüber zu sprechen, das ist einerseits, glaube ich, diese starke Persönlichkeit, Mut zu haben, resilient zu sein, wozu mich, glaube ich, auch meine Kindheit gut vorbereitet hat, weil ich, wie gesagt, in Armut, in schwierigen wirtschaftlichen Situationen aufgewachsen bin, komme ich aus Nicht-Akademiker-Familie und öfters musste ich den Weg nehmen, der da war. Andererseits ist das aber auch natürlich das Umfeld, in dem man sich dann auch aufhält. Und ja, es gab es war nicht immer einfach, weil ich glaube, in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie in anderen Ländern ist, vielleicht auch gleich, aber generell in Deutschland habe ich das Gefühl, wenn Menschen hören, Ausländer oder Migrant, da kommen sofort negative Bilder in den Kopf. Und wenn plötzlich eine Frau steht, die eine Migrantin ist, vielleicht auch noch Mutter, und sie dann plötzlich doch nicht jemand ist, die ganze Zeit am Herd steht und kocht und nicht als Putzfrau arbeitet und keine 6 Kinder hat, sondern vielleicht doch qualifiziert ist und auch Ambition hat, etwas zu erreichen, etwas zu bewirken, passt in vielen Köpfen das nicht. Und anstatt das zu belohnen, wirst du bestraft. Und das ist natürlich große Herausforderung für alle, aber gerade für diese Personengruppen. Und auch das war mein Antrieb, auch da zu zeigen. Deswegen spreche ich auch sehr oft darüber. Auch ich habe in meinem TEDx-Talk darüber gesprochen, dass das nicht so selbstverständlich ist und nicht, ach, wenn ich jetzt gut sein möchte, reicht das, wenn ich gut bin. Nein, also je höher ich dann weitergekommen bin, waren diese Herausforderungen höher. Weil, wie gesagt, ich nicht nur eine Frau war, was auch schon challenging ist, aber noch Migrantin, noch Nicht-Akademiker, Familienkind sozusagen und noch Mutter später.
Ja, ja, das ist halt, glaube ich, auch viel was Das ist so vieles, was wir, also so dieses Thema, ja, Migrant, also ich habe da so drüber nachgedacht, was ist das eigentlich, weshalb man dann manchmal auch Vorurteile hat. Mhm. Das sind natürlich diese Negativbeispiele, ne? Und wenn man aber auch teilweise sieht, wie schwer es manchen gemacht wird. Ich hatte neulich bei uns eine Interessentin am Coaching am Telefon, die Architektin war, Migrantin aus, ich glaube, Syrien. Und sie will so gern arbeiten. Und sie konnte wirklich schon, also sie hat natürlich, hat man gemerkt, von der deutschen Sprache wirklich noch, weil sie war, glaube ich, 2,5 Jahre in Deutschland. Und ich dachte, wow, wie gut spricht sie Deutsch. Und wir konnten uns wirklich gut verstehen, also ich konnte sie gut verstehen, ausreichend gut, um sie zu unterstützen, sage ich mal in dem Moment. Und sie war halt engagiert und sie sagte eben auch, dass sie ja eben bei der Arbeitsagentur auch tatsächlich in einem Team da ist und sie wollte dieses Coaching machen, weil sie wollte, sie möchte schnellstmöglich Arbeit finden, ja. Und ich habe am Ende, und es ist aber herausfordernd für sie, und wir haben sogar eine Coach im Team, die Architektin ist, wir hatten eine zweite Coach, die vor Ort an ihrem Wohnort ist und mit ihr auch Vorstellungsgespräche üben wollte, und man hat eben auch gemerkt, sie hatte sehr viele Bedenken, dass ihre Sprache nicht gut genug ist und dass sie deshalb noch den Job nicht kriegt. Yeah. Und ich habe am Ende mit ihrer Sachbearbeiterin gesprochen, um zu klären, ob es möglich wäre, sie mit einem Coaching, mit einer Karriereberatung zu unterstützen, auch mit dem Background, den wir mitbringen. Ja, ja. Und die Sachbearbeiterin war ganz irritiert, dass die Kundin bei uns angerufen hat, weil sie wird doch so engmaschig von ihr betreut. sie wird sogar alle 4 bis 6 Wochen eingeladen. Und es ist halt bei der Arbeitsagentur häufig so, dass die Kunden dort dann halt alle 3 Monate mal, ne? Also die war schon von dem Kunden, als Kundin der Arbeitsagentur oder des Jobcenters, der Arbeitsagentur war das, glaube ich, enger begleitet als andere Klienten. Ja. Ja. Und die Sachbearbeiterin war der Meinung, sie ist doch schon, sie hat es doch schon so viel besser. Und dann habe ich wirklich zu der Sachbearbeiterin am Telefon gesagt, ich habe gesagt, aber ganz im Ernst, jemand, der schnell wieder arbeiten möchte, für den sind 4 bis 6 Wochen, um irgendwie wieder einen nächsten Schritt mit ihnen machen zu können, das ist doch eine Ewigkeit.
Ja.
Ja? Weil jeden Tag, jede Stunde will die Person.
Zählt, ne? Genau.
Ja, und mir tat es so leid und die wurde auch am Ende nicht unterstützt. Und das ist natürlich auch total ausgebremst, wenn man will. Wenn man will. Also wirklich. Und wir haben dann noch geguckt, können wir dann noch irgendwie anders Unterstützung leisten, und da sind natürlich unsere Möglichkeiten auch so ein bisschen begrenzt, aber das sind dann auch so Situationen, wo ich denke, das sind halt auch Beispiele dafür, wie Menschen natürlich auch in ihrem Können und in ihrem Wollen total ausgebremst werden und dann auch irgendwann demotiviert
sind. Ja, das sind ja auch diese strukturelle Barrieren.
Genau. Ne? Und ich verstehe auch wieder andererseits, dass es bestimmt unheimlich schwer ist, auch das noch engmaschiger zu machen, weil das einfach ein Engpass ist, ein personeller Engpass, und wahrscheinlich auch, also es kostet ja auch Geld, so intensiv dann Menschen zu betreuen. Also man bräuchte wahrscheinlich 5-mal so viel Personal, um das leisten zu können, was im Umkehrschluss ja Steuergelder kosten würde. Und trotzdem dachte ich dann, also diese Geschichte, auch weil ich diese Frau, ich habe wirklich ihre Motivation so gespürt, das hat mich echt auch dann noch eine Weile beschäftigt.
Durch meine Arbeit tatsächlich, ich bin jetzt schon seit Jahren ja in diesem Bereich auch tätig und sehe auch, dass wie motiviert Menschen sind, die hierher kommen, ne? Weil das ist manchmal dann auch persönlicher Antrieb. Menschen, viele vergessen hier, dass Menschen, die hierher kommen, schon, sag ich mal, ein sogenanntes erstes Leben schon hinterher sich haben. Und viele, ich arbeite auch in diesem Bereich und weiß, dass zum Beispiel Ärzte, Ärztinnen, die nach Deutschland kommen, die haben schon in ihren Heimatländern als in ihrem Beruf gearbeitet, haben sehr viel fachliche Erfahrung. Da kommen sie hier, wird das entweder anerkannt und nicht. Und wenn, dann müssen sie trotzdem eine Sprachprüfung machen, eine fachliche Prüfung, und werden sie dann auch in ihrer Arbeit natürlich auch benötigen sie trotzdem spezielle Betreuung, weil da auch in den Teams zum Beispiel viele Reibungen entstehen dadurch, dass zum Beispiel, da sagt man ja auch, was ist dann fair genug, weil viele denken ja, okay, ich habe hier Ausbildung gemacht, arbeite so lange in diesem Bereich und bekomme aber ich nicht so viel Geld als jetzt ein Arzt oder Assistentarzt, der dann aus einem anderen Land kommt und jetzt schnell hier eingestiegen ist, warum soll er dann mehr verdienen? Und auch da ist aber wichtig, auch diese Menschen dann auch beide Seiten zu unterstützen, damit diese Ungerechtigkeitsgefühl auch gar nicht entsteht und individuell diese Themen auch zu betrachten.
Wahrscheinlich ist es wie so bei allen anderen Konfliktthemen, die Teams so haben können, einfach total wichtig, das an- und auszusprechen, auch immer gleich.
Absolut. Ja,
und Verständnis zu schaffen für die unterschiedlichen Perspektiven. Mhm. Also da denke ich auch, da würde ich mir auch wünschen, dass immer mehr Menschen einfach diese Kompetenzen sich aneignen, Dinge gut zu hinterfragen, dass wir aktiv zuhören, dass wir wirklich wohlwollend erstmal den anderen sehen. Ja. Ich bin immer in so einer Haltung unterwegs, jeder Mensch ist besonders. Aber
absolut.
Ich sehe es natürlich nur, wenn ich das sehen will, was an jemandem besonders ist.
Ja, deswegen sind ja auch zum Beispiel, ist das so wichtig, dass die Führungskraft oder die Führungskräfte natürlich auch sensibilisiert sind und sie das auch wollen. Deutschland ist Einwanderungsland. Das vergessen ja auch viele. Jede vierte, fünfte Person hat schon Migrationshintergrund. Es werden viele ausländische Fachkräfte gerade zum Beispiel im Pflegebereich, im Gesundheitsbereich dann aus dem Ausland extra rekrutiert, hierher gebracht. Und das ist ja sehr wichtig zu wissen, dass die Integration endet nicht, wenn ich jetzt jemanden dort eingestellt habe, hierher geholt habe und vielleicht eine Wohnung ja angeboten habe und so weiter. Da fängt die Integration erst an, weil viele Menschen kommen hier an und plötzlich haben sie kein soziales Umfeld, sie können nicht mehr in ihrer Muttersprache sprechen, ist niemand da und auch da ist natürlich denen muss geholfen werden. Es muss dann, ob jetzt im Job, im Kontext von Job oder auch außer Job zum Beispiel, wenn wir anderen zeigen, wie können sie nach dem Job sich, wen können sie treffen, wo können sie treffen und so weiter. Oder wenn sie Kinder haben, ne, da auch Beziehungen außer Job oder außerhalb des Jobs aufzubauen. Aber genauso wichtig ist nicht zu vergessen, dass wir die hier auch sind, auch sie auch sensibilisieren und zu sagen, wir betreuen die anderen nicht, weil wir die mehr lieben oder mehr binden wollen, sondern damit das Team einfach auch gut und besser funktioniert.
Ja, das ist ja eine schöne Überleitung zu deinem nächsten beruflichen Schritt, den du jetzt machst, weil ich habe ja jetzt gesagt, bei dir geht's immer nur aufwärts oder Weiterentwicklung, würde ich sagen. Es ist ja auch nicht Weiterentwicklung, muss ja immer nicht nur aufwärts sein, sondern du bist ja gerade im Übergang in die Vollzeitselbstständigkeit, glaube ich.
Richtig.
Und das machst du dann zum ersten Mal oder warst du schon mal selbstständig?
Also ich bin schon seit Jahren nebenberuflich selbstständig und ich freue mich jetzt auf meine Vollzeitselbstständigkeit als interkulturelle Beraterin für Strategie und Organisationsentwicklung.
Ja, super. Und natürlich, um genau das zu machen, also um mitzuwirken, dass Migration besser gelingt, können wir das
richtig
so sagen?
Das kann man genauso sagen, dass die Kultur, also der Faktor Kultur, und ich meine Kultur, so ethnische Kulturalität oder Hintergrund, soziale Kultur, auch ernst genommen wird und direkt in den Strategien der Organisationen verankert werden von Anfang an, dass die kulturelle Vielfalt akzeptiert und schon ganz normal in Organisationen gesehen werden, dass die vielfältigen Teams, also kulturell vielfältige Teams, schon von Anfang an gut funktionieren oder wenn es Konflikte entstehen, das zum Beispiel möchte ich dann Organisationen befähigen, wenn solche kulturelle Missverständnisse entstehen oder Konflikte, selbst in der Lage sind, das zu prävenieren, also dass sie wissen, wie sie dann, welche Präventionsmaßnahmen sie einführen oder durchführen können und aber auch, wie Menschen, die im Ausland rekrutiert werden, dann hier in Betrieben dann weiterhin integriert werden, welche Maßnahmen können wir ihnen anbieten, also Organisationen oder Teams, dass sie sich weiterentwickeln, sich herzlich willkommen und verstanden fühlen, damit sie sich dann weiterentwickeln und auch wachsen. Und das ist nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Organisationen dann gut und sozusagen zukunftsfähig ist.
Ja, und vor allen Dingen auch, also es ist ja, Konflikte sind ja unheimlich teuer, also Konfliktkosten, die Unternehmen haben, sind unheimlich teuer und alles, was wir vermeiden können an Missverständnis, an Irritation, an schlechte Gefühle, an schlechten Gefühlen, würde ich mal sagen, die das dadurch erzeugt, das macht ja total Sinn.
Genau, das sind ja auch die Investitionen, die sich dann langfristig natürlich mehr lohnen, wenn ich jetzt nicht nur viel Geld und Ressourcen dafür aufwende, jemanden zum Beispiel im Ausland oder auch im Inland zu finden und aber auch nicht mehr zu binden. Mhm. Na, da, deswegen ist das wichtig, da sagt man ja auch lieber bestehende Kunden, ich komme ja aus Marketing, Vertrieb, deswegen denke ich auch immer aus dieser Perspektive, sagt man ja, es ist viel günstiger und wertvoller und natürlich auch ressourcenschonender, wenn ich schon bestehende Kunden binde langfristig, als ich jetzt anfange, immer wieder neue Kunden zu suchen.
Immer und wieder ist genauso,
genau, ist ja genau
wie mit
Mitarbeitenden, genau, die gerade verschiedene kulturelle Hintergründe mitbringen. Ja. Weil sie natürlich, wenn sie frustriert sind, es gibt auch neue Studien, die zeigen, viele zugewanderten Menschen wollen wieder weiterziehen, ausreisen oder aber den Arbeitgeber wechseln. Und das ist natürlich frustrierend für alle.
Ja, naja, also da ist eine Menge zu tun, glaube ich. Und ich glaube, da ist auch einfach viel Unwissenheit. Also ich merke auch bei mir, dass ich wenig Berührungspunkte auch selber hatte mit diesen Themen, außer dass ich vielleicht ein Ossi bin, aufgewachsen in einem im Sperrgebiet im Osten. Also ursprünglich, ne, also bis zum 10. Lebensjahr.
Das merkt man nicht an, wenn man das merken könnte.
Ja, ja,
ist aber auch Klischee, ist auch
die Frage, genau, woran merkt man das eigentlich, ne? Und das ist es ja aber auch, ne, wieder so dieses so typisch so und typisch so. Und ich glaube, was halt echt den Unterschied machen könnte in unserer Welt, wenn wir aufhören, immer alles so in einen Topf zu schmeißen, sondern viel mehr den einzelnen Menschen zu sehen, weil jeder ist ja anders. Ja, jeder hat eine ganz andere eigene Geschichte. Jeder hat eine ganz eigene Kindheit mit eigenen Erfahrungen, mit Traumatisierungen in der Regel, mit ja, mit Glaubenssätzen, die sich da mit geprägt von Glaubenssätzen, die sich in der Kindheit verankert haben, mit Schicksalsschlägen, mit eigenen Krisen, mit vielleicht Krankheiten, mit Erfahrungen, mit guten Erfahrungen, ja, mit glücklichen Zeiten. Und irgendwie ist, ich sage immer, jeder unter jedem Dach ein Ach und jeder hat so sein Gepäck,
das
wir so mit uns rumtragen und wirklich den Menschen immer zu sehen. Ich bin ja ein totaler Freund davon, auch erstmal positiv auf die Menschen zu gucken, auch wenn ich da wirklich selber auch negative Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben. Aber trotzdem ist es erstmal schöner, ganz offen einem Menschen zu begegnen und positiv und wirklich zu sagen, komm, so wer bist du eigentlich? Ja. Und wirklich so von Mensch zu Mensch und von Herz zu Herz sich zu begegnen.
Genau.
Weil ich gehe
oder diese stereotype Einstellung, ne, dass ich jetzt dich sehe und gleich bei mir so Kopfkino losgeht, sondern ohne diese unconscious bias sozusagen, dass ich dann, dass ich mich erst in Menschen interessiere und nicht, weil jemand dann anders aussieht oder vielleicht anders spricht. Ne?
Das ist ja. Wie planst du denn vielleicht noch ganz kurz für alle, die das hören, was du machst und das auch interessant finden, was, in welcher Form willst du denn mit Unternehmen arbeiten? Also wirst du dann Konzepte mit denen entwickeln? Das ist so Strategiearbeit? Also kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen?
Ja, gerne. Ich habe sozusagen drei Säulen oder meine Arbeitsbereiche in drei Säulen aufgeteilt. Einerseits ist das genau Strategiearbeit und Strategieentwicklung und Umsetzung, wenn es darum geht, Diversität oder kulturelle Vielfalt gleich in der Organisationsstrategie zu verankern. Zweite Säule ist quasi dann Organisationsentwicklung, wenn es um vielfältige Teams geht, aber auch Führungskräfteentwicklung. Natürlich, das ist auch sehr wichtig, dass wir jetzt nicht nur auf die Teams schieben und sagen, okay, es entstehen nur Konflikte in Teams oder viele Organisationen sind auch überhaupt nicht bewusst, was für ein Potenzial sie in ihren Teams haben. Und durch diese Teamarbeit kann man das sehr gut zeigen. Und auch natürlich ich möchte dazu Organisationen dazu bringen, dass es gar nicht dazu dazu kommt, dass in Teams Konflikte entstehen. Aber halt entstehen manchmal Konflikte und auch diese Konflikte zu bewältigen, da möchte ich gerne mithelfen, aber auch die Führungskräfte dabei unterstützen durch Führungskräftemaßnahmen, die gezielt auf interkulturelle Öffnung und Diversität abzielen, da diese weiterzuentwickeln. Und die dritte Säule ist quasi betriebliche Integration von ausländischen oder internationalen Mitarbeitenden, gerade im Bereich Pflege zum Beispiel. Oder Kliniken und so weiter. Und natürlich klassische Arbeitsmarktintegration für Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich glaube, diese was befähigt mich dazu, wenn ich das auch noch so sagen darf, ist das nicht nur, ich bin meine wissenschaftliche fundiertes Wissen und Erfahrung, sondern meine Perspektive auch als migrierte Frau, die auch im Erwachsenenalter hierher gekommen ist, auch einige Diskriminierungsformen erlebt hat. Und ich kann aus dieser Perspektive von außen reinschauen. Und ich glaube, das ist das Wertvollste an der Kombination, was ich da anbiete.
Ja, voll schön. Also es war ein guter Einblick, hat mich jetzt auch wirklich nochmal so ein bisschen nachdenklich gestimmt. Also auch vielleicht wirklich auch, ich bin ja selber Arbeitgeberin, vielleicht auch Verantwortung dafür zu nehmen und vielleicht auch mal, ich habe in meinem Team jetzt aktuell überhaupt niemanden, der einen Migrationshintergrund hat. Und vielleicht gibt man auch jemanden in einem Team, in dem sowieso viel Offenheit ist, da eine Chance und einen guten Arbeitsplatz. Das lasse ich jetzt mal nachwirken. ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg auf deinem Weg. Ich sehe dich irgendwie auch definitiv irgendwie groß perspektivisch mit Team.
Vielen Dank.
Ich glaube, du wirst noch ganz viel bewegen. Und schön, dass du da warst und ganz, ganz viel Erfolg und alles Liebe für dich und deine Familie und dein Business.
Danke dir. Danke dir. Und wenn jemand dann mehr über mich erfahren möchte, kann mich über LinkedIn oder über meine Webseite.
Ja, genau. Und es ist gut, dass du das nochmal sagst. Wir verlinken natürlich auch nochmal unten unter dem Podcast den Kontakt zu dir, dass man dich auch wiederfinden kann. Und genau.
Dankeschön.
Wie heißt eigentlich unsere Folge, Lela? Das ist ja immer so das Letzte, was wir so sagen.
Oh, wie unsere Folge heißt.
Wie könnten wir die Netten nennen? Gehen wir nochmal einen kreativen Austausch dazu. Wie Migration gelingt. Oder wenn Migration gelingt.
Interkulturelle Perspektiven oder ja. Vielfalt hilft oder Vielfalt als Chance?
Ja, Vielfalt als Chance. Vielfalt ist Chance, ja.
Genau, so könnte man das.
Haben wir jetzt ein paar Ideen und daraus machen wir was Rundes.
Gut. Sehr schön.
Dann vielen Dank und euch sagen wir Tschüss. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann kommentiert gern, liked, sagt es weiter, teilt es. Ich denke, das Thema ist ein wichtiges Thema und es gibt viele Menschen, die einen guten Grund haben, sich damit mal mehr zu beschäftigen und auch mal über sich und ihr eigenes Verhalten und auch ihr Denken und ja Handeln am Ende vielleicht auch damit mal zu überdenken und ein bisschen Empathie, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle und mal mitfühlen mit Menschen, die ja tatsächlich auch unangenehme Lebensverhältnisse vielleicht verlassen haben, um es einfach und die Entscheidung für sich treffen, ich will es schön haben und das auch zu verstehen und mit zu unterstützen. Und es gibt immer die Fälle, die Ausnahmen, wo Menschen nicht wollen. Und die gibt es aber auch nationsübergreifend, würde ich sagen. Und die haben wir auch im eigenen Land und eben da nicht zu pauschalisieren, sondern wirklich, ja, einfach dass wir diese Power, die da auch kommt, also wenn ich mir auch vorstelle, wer ist denn so mutig und setzt sich, ohne die Sprache zu können, in einen Flieger und sagt, ich will das schaffen. Lela hat es gemacht. Und da wirklich auch ja vielleicht positiver drauf zu gucken und Menschen, dass wir wirklich auch jeder Einzelne von uns Verantwortung übernimmt, dass das gut gelingt und es ja und wir irgendwie dadurch auch ein besseres Miteinander haben. Und jetzt mache ich einen Punkt. Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.
Das war eine neue Folge von Geiler Job, geiles Leben. Wenn du dir kostenlose Beratung wünschst, schau jetzt auf cubida.de vorbei und folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zur nächsten Folge.